Wir fahren fort im Lukas-Evangelium Kapitel 11. Ich lese die Verse 1 bis 13. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Herr Jesus, es sind deine Worte. Nun bitten wir dich, dass du sie uns auftust, dass du unsere Herzen auftust, dass sie zur Wirklichkeit werden in unserem Leben. Amen. Liebe Geschwister, das Gebet spielt im Lukas-Evangelium eine ganz wichtige Rolle. In keinem anderen Evangelium wie dem Lukas-Evangelium ist so viel die Rede davon, dass der Herr Jesus betet. Und gleichzeitig zeigt uns auch das Lukas-Evangelium Jesus als wahren Menschen, also seine menschliche Gestalt, in der er als der Sohn Gottes auf der Erde lebte. Und diese beiden Schwerpunkte, die verbinden sich wunderbar. Das Gebet war für Jesus, der als Sohn Gottes in einem menschlichen Körper lebte, die wichtigste Verbindung zu seinem Vater im Himmel. Und aus dieser Verbindung heraus lebte er. Er sprach mit seinem Vater, er empfing von ihm die Anweisungen, was er reden, was er tun sollte. Er lebte in einer vollkommenen Abhängigkeit von ihm. Und deshalb war das Gebet so wichtig. Und deshalb ist es auch für uns wichtig. Auch die Jünger Jesu hatten das bemerkt. Und darum baten sie Jesus, dass er sie das Beten lehren möge. Nun schauen wir, was Jesus uns auch dazu lehrt. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Jesus hatte zum Beten einen Ort der Ruhe aufgesucht. Einen Ort der Ruhe und Einsamkeit, wo er sich zurückgezogen hatte. Niemand sollte die Gemeinschaft stören zwischen ihm und seinem Vater. Sollen wir auch Orte der Ruhe und Zurückgezogenheit suchen, wenn wir mit unserem Vater reden. Und gerade wenn wir auch im Dienst stehen für Gott, dann ist das entscheidend. Das Gebet war auch das Geheimnis des Dienstes Jesu. Er hat nicht aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb heraus gedient und gearbeitet, sondern immer im Willen und in der Abhängigkeit von seinem Vater. Also Dienst für Gott heißt nicht, ich muss jetzt etwas von mir aus geben, sondern ich muss zuerst etwas von Gott empfangen und das darf ich dann weitergeben. Gebet ist also der Schlüssel eines fruchtbaren Dienstes für Gott. Und jetzt schauen wir uns Jesus an und lernen wir von ihm das rechte Beten. Ja, und nun Vers 2. Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Herr Jesus beginnt jetzt seine Anleitung zum Beten nicht mit einer Lehre über das Gebet, sondern mit einem Gebet selber, dem sogenannten Vater Unser. Es ist wahrscheinlich das am meisten gesprochene und am wenigsten verstandene Gebet. Das Vater Unser in der Form, wie es uns hier im Lukas-Evangelium überliefert wird, ist nicht ganz vollständig, wenn wir das jetzt vergleichen mit Matthäus 6. Habt ihr euch mal gefragt, warum das so ist? Nun, ich denke, dass die Bibel uns das Vaterunser in verschiedener Gestalt offenbart. Das ist kein Widerspruch, sind auch nicht irgendwelche Fehler bei der Überlieferung. Sondern es ist vielmehr so, dass der Herr Jesus diese Worte bei verschiedenen Gelegenheiten und in unterschiedlichem Zusammenhang gesprochen hat. Und es zeigt uns, das Vaterunser ist nicht gedacht als ein rituelles Gebet, so ein automatisch ablaufendes Ritual, was man so gedankenlos runterleiert. Ja, das ist Plappern wie die Heiden. Das ist eine heidnische Nachahmung des Betens. Sondern das Vaterunser ist eine Anleitung dafür, wie wir mit unserem himmlischen Vater reden sollen. Das können wir nicht von uns aus. Das müssen wir lernen von Jesus. Das Gebet beginnt mit der Anrede: Vater. Wer ist der Vater? Es ist der allmächtige und der heilige Gott der Bibel. Wer darf Gott als Vater ansprechen? Nur der, der sein Kind ist. Und nur durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus werden wir zu einem Kind Gottes. Und dann dürfen wir den heiligen Gott Vater nennen. Das ist ein Vorrecht für uns. Das sollte uns nicht zu einer Respektlosigkeit gegenüber Gott verleiten, sondern uns mit einer heiligen Ehrfurcht erfüllen. Das Gebet beginnt jetzt mit der Anbetung Gottes. Wenn wir Gott anbeten, dann heißt das, wir befassen uns nur mit Gott selber, nicht mit uns. Wir befassen uns mit seinen Wegen, mit seinen Absichten, mit seinen Plänen, mit seinem Handeln. Gott allein ist Gegenstand des Betens. Und bei der Anbetung befassen wir uns mit Gottes Anliegen. Sein größtes Anliegen ist, dass sein Reich kommt, also seine Herrschaft auf die Erde kommt. Und dann wird sein Wille auf der Erde so absolut geschehen, wie er jetzt im Himmel geschieht. Ja, das ist die herrliche Zukunft, die Gott geplant hat. Und daran arbeitet er durch alle Zeitalter hindurch. Und in der Anbetung machen wir uns eins mit Gott und seinen ewigen Plänen und sehnen uns danach, dass sie zustande kommen. Das meint Anbetung. Was ist das Reich Gottes? Es soll noch kommen, es ist zukünftig. Es ist das zukünftige Königreich unter dem Messiaskönig Jesus Christus. Wenn wir also um das Kommen des Gottesreiches beten, dann beten wir darum, dass Jesus wiederkommt. Denn vorher kommt das Reich nicht. Ja, ist auch diese Sichtweise Gegenstand unserer Gebete. Ja, kennen wir Gottes Pläne für die Zukunft? Sehnen wir uns danach? Freuen wir uns darauf? Leben wir in der Erwartung des Kommens Jesu? Prägt auch diese Haltung unser Gebet? Können wir uns fragen. Jeder wache Christ wird in der nahen Erwartung Jesu leben. Lassen wir uns davon nicht abbringen. Die nächste Bitte: gib uns täglich unser nötiges Brot. Jetzt kommt die Bitte für unsere persönlichen Anliegen. Die kommt erst an der zweiten Stelle, nach Gottes Anliegen. Das tägliche Brot steht für unsere Bedürfnisse. Alles, was wir zum Leben unbedingt benötigen. Nicht unbedingt unsere Wünsche, die wir darüber hinaus auch haben und auch haben dürfen. Aber auch unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Anliegen, auch für andere, sind in diese Bitte natürlich mit eingeschlossen. Es ist ein gewaltiges Vorrecht, dass wir mit allem, was uns hier bedrückt auf Erden, freimütig vor den ewigen und allmächtigen Gott treten dürfen. Und jetzt wird auch nochmal deutlich, warum die Anbetung Gottes zuerst vor den Bitten kommt. Wir müssen zuerst unseren Gott kennen, wer er ist, seine Liebe, seine Größe, seine Allmacht. Er, der das ganze All regiert, dem nichts entgeht, er ist auch unserer Not gewachsen, wie sie auch heißen mag. Er ist auch um mich Staubkorn besorgt. Glauben wir das? Haben wir diese Sichtweise von Gott? Wir bekommen sie nur in der Bibel. Darum ist es wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns auch intensiv mit Gott und mit seinen Gedanken befassen. Ja, dass Gott der Mittelpunkt ist, wenn wir sein Wort betrachten. Denn je mehr und je besser wir unseren Gott kennen, desto mehr wird auch unser Glaube, unser Vertrauen zu ihm wachsen. Nach der Bitte um die irdischen Anliegen kommt eine weitere Bitte. Die betrifft nun den geistlichen Bereich, also unsere Beziehung zu Gott, Vers 4. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Nun, warum ist Vergebung der Sünden so wichtig? Sünde steht immer zwischen Gott und mir. Sie trennt mich von ihm, sie belastet uns. Und darum muss sie bekannt und bereinigt werden. Dies ist ein täglich notwendiger Prozess. Warum sollen wir noch Sünden bekennen? Wir sind doch schon gerechtfertigt durch Jesus. Ja? Jesus hat am Kreuz für alle Sünden bezahlt, aber Gott erwartet, dass wir uns zu unserer persönlichen Schuld stellen und das heißt, sie zu bekennen. Gott will aus deinem Mund hören, dass du gesündigt hast, dass du gefehlt hast. Das ist nicht so ein pauschales arme Sünder sein, ja, wir sind ja alle nicht perfekt und so. Es gibt keine pauschale Vergebung. Das wäre zu billig. Gott sieht meine persönliche Verantwortung und deshalb muss ich mich auch persönlich dazu stellen. Und Teil 2 der Vergebung ist, dass wir auch anderen Menschen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Denn wie kann ich von Gott Vergebung für meine eigene Schuld erwarten, wenn ich sie dem anderen nicht auch gewähre? Wenn du selbst nicht bereit bist zu vergeben, wie willst du dann Gnade von Gott erwarten für die eigene Schuld? Nun kommt der dritte Teil der Bitte. Führe uns nicht in Versuchung. Nun, wir wissen, Gott versucht niemand zum Bösen, Jakobus 1. Gott ist nicht der Urheber des Bösen und der Sünde, sondern es ist vielmehr so, dass wir selber versuchbar sind und es auch bleiben. Egal, wie lange wir schon mit Jesus gehen. Ich sehe darin eine Bitte um Bewahrung vor der Sünde. Dass ich sage, Herr, pass auf mich auf. Halt mich bei dir, dass ich nicht von dir abweiche. Denn damit bekenne ich, ich bin und ich bleibe erlösungsbedürftig. Ja, und darum bitte ich, Herr, bewahr mich davor, dass ich von dir abirre. Ja, auch darum hat der Herr Jesus im hohepriesterlichen Gebet gebetet, dass seine Jünger bewahrt bleiben in dieser bösen Welt, in der wir immer noch leben. Und es ist gut, dass wir immer vor Augen haben, dass wir Abhängige und Bedürftige bleiben von Gottes Gnade und seinem Erbarmen. Wir können uns nie auf uns selber verlassen. Und nun an dieser Stelle bricht der Herr das Vaterunser ab. Und dann schließt er ein Gleichnis über das Bitten an. Es ist jetzt sehr wertvoll für uns, dass wir verstehen, wie wir etwas von Gott erbitten können und worum wir bitten sollen. Nun erzählt er diese Geschichte von dem Freund, der zu einem anderen kommt um Mitternacht, ihn aus dem Bett klingelt: Leih mir mal 3 Brot, ich habe Besuch bekommen, ich musste ihm was vorsetzen. Stellen wir uns mal diese Situation vor. Für uns Menschen in der westlichen Kultur ist das undenkbar. Das wird nicht vorkommen. Niemand wird es wagen, so unverschämt zu sein. Ja, einen Freund nachts aus dem Bett klingeln und ihn um etwas zu essen bitten, damit er einem anderen was vorsetzen kann. Das wäre ziemlich frech. Aber die Bibel, die spielt ja im Orient und da ist es andersrum. Da ist die Gastfreundschaft sehr heilig, ein hohes Gut. Und sozusagen ist es Pflicht eines Gastgebers, einen Gast direkt zu bewirten. Den kann man nicht einfach ohne Essen ins Bett schicken. Jetzt ist kein Brot im Haus. Die Familie hat alles aufgegessen beim Abendessen. Was nun? Also, es ist eine echte Notlage. Ja? Das ist nicht Willkür, das ist nicht irgendein Luxusproblem, das ist eine Notlage. So, kaufen kann man nicht mehr, Markt ist zu. Also bitte ich den Freund um Hilfe, dass er mir was leiht. Wird er mir helfen? Ja, natürlich, ist mein Freund. Das würde der Orientale erwarten. Jetzt sagt der Herr aber, und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. So, jetzt nehmen wir mal an, der Freund würde wieder erwarten, Nein sagen. Der würde sagen, also tut mir leid, geht nicht. Meine Kinder schlafen schon. Wenn ich jetzt aufstehe und Lärm mache, dann wachen die Kinder auf und habe ich hier das Geschrei in der Bude. Ja, man muss wissen, die hatten damals keine großen Wohnungen und Häuser mit vielen Zimmern und Kinderzimmer und so, sondern man hatte eine kleine Hütte, einen Raum, darin wohnte man, man aß und schlief gemeinsam da drin. Jetzt nehmen wir mal an, der Freund würde so reagieren. Und was würde jetzt der Bittsteller tun? Würde sich entschuldigen und weggehen? Nein, genauso undenkbar, der würde weiter bitten. Denn er hat eine Not. Die Not zwingt ihn dazu. Jetzt kommt die Auflösung, Vers 8. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Also jetzt stellt euch vor, der Freund würde den Bittenden abweisen, indem er sogar entgegen seiner Freundschaft handelt. Dann würde er aber überlegen, was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Der da draußen wird weiter bitten, weil der in Not ist. Und dann wird er erst recht Unruhe veranstalten und die Kinder werden wach. Da gebe ich ihm lieber gleich, was er will, und dann ist wieder Ruhe. Und das meint der Herr hier. Weil der Bittende einfach anhaltend weiter bittet, dann wird der Freund ihm helfen. Selbst wenn er überhaupt nicht will. Aber wegen seiner Beharrlichkeit, wegen seiner Unverschämtheit. Also es ist in jedem Fall undenkbar, dass seine Bitte abgewiesen wird. Also was will der Herr uns nun sagen mit diesem Gleichnis? Vers 9, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Der Herr sagt, bittet den Vater. Gott will, dass wir ihn bitten, das ist ein Befehl. Sicher, der Vater kennt unsere Bedürfnisse, keine Frage, aber er will trotzdem gebeten sein von uns. Denn er will eine Beziehung zu uns. Darum sollen wir vor ihn treten. Und darum bittet den Vater so anhaltend wie dieser Freund in dem Gleichnis mitten in der Nacht. Bittet ihn so zuversichtlich, dass er eure Bitte erhören wird. Es ist undenkbar, dass der Vater euch abweisen wird. Der Herr Jesus will damit nicht sagen, jetzt betet und bittet so lange, bis ihr Gott mürbe gemacht habt und damit er euch endlich gibt, was ihr von ihm wollt. Ja, das wäre ein ziemliches Zerrbild von Gott. Das wäre eher eine heidnische Vorstellung, dass man die Gottheit so lange beschwört mit Gebetsritualen, bis man endlich erhört wird. Ja, ihr kennt die Geschichte im Alten Testament mit den Baalspriestern und Elia. Ne, aber das ist ein Negativbeispiel. So ist es nicht. Wir dürfen uns vielmehr anhaltend und beharrlich an unseren himmlischen Vater wenden. Er will uns nichts als Gutes tun und Gutes geben. Ja, das ist kindliches Glauben und Vertrauen. Und Vertrauen heißt, dass wir das Anliegen loslassen, dass wir abwarten, dass wir im Voraus schon danken dürfen. Statt dass wir uns sorgen, statt dass wir uns grämen. Und wenn wir so Gott vertrauen, dann ist das Ergebnis ein übernatürlicher Friede, den wir mit dem Verstand nicht erklären können. Herr Jesus gibt uns eine dreifache, bedingungslose Verheißung. Vers 10, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Also jeder, der bittet, wird empfangen. Ohne Ausnahme. Wirklich? Wir haben es gehört, Psalm 25, Vers 3. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Vielleicht fragst du dich, jetzt bete ich schon so lange in dieser Angelegenheit. Gott hat mich noch nicht erhört. Hat er mich vergessen? Mache ich was falsch? Oder ist es vielleicht doch nicht sein Wille? Es gibt solche Zweifel, können uns sehr zusetzen. Und da hören wir auf zu beten und denken, ach ja, hat keinen Zweck, ist doch nicht Gottes Wille. Und darum nun schließt der Herr Jesus ein zweites Gleichnis an, was uns nochmal zwei Dinge lehrt. Erstens, worum wir bitten sollen und wie Gott antwortet auf unsere Bitten. Ja, ich lese nochmal Vers 11 und 12. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch, wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Dreifaches Gleichnis. Ein Sohn bittet seinen Vater um etwas zum Essen. Bittet nicht um die Erfüllung egoistischer Wünsche. Es geht um ein wirkliches Bedürfnis. Essen ist ein legitimes tägliches Bedürfnis. In dem Gleichnis sagt jetzt der Sohn nicht nur, Papa, ich habe Hunger, gib mir mal was Essbares. Sondern er bittet ganz konkret, ja, eine bestimmte Speise, worauf er jetzt gerade Lust hat. Ja, ein Brot, ein Fisch, ein Ei. Wie wird der Vater nun antworten auf die Bitte? Wird er sagen, nein, du kriegst nichts? Sicher nicht. Kann sich niemand vorstellen. Der Vater kann aber auf verschiedene Weise antworten. Er kann in die Speisekammer gehen, dem Sohn das Gewünschte holen. Eine Möglichkeit. Vielleicht guckt er jetzt in die Speisekammer und stellt fest, oh, da ist gerade kein Fisch. Fisch gab es nicht mehr auf dem Markt, der war aus. Was macht er? Er gibt dem Sohn was anderes, zum Beispiel ein Ei, und wird ihm sagen, iss das erstmal, den Fisch hole ich dir morgen wieder auf dem Markt. Vielleicht sagt der Vater auch, Sohn, wir haben jetzt gleich Abendessen, jetzt wart bitte noch eine halbe Stunde und dann gibt's Brot, Fisch und Ei, so viel du magst. Das sind alles gute Antworten. Was wird der Vater seinem Sohn nicht geben? Ein Stein. Etwas Nicht-Essbares. Eine Schlange. Etwas Unappetitliches, Ungenießbares. Ein Skorpion. Etwas Giftiges, Gefährliches. Also was wird der Vater dem Sohn geben, wenn er ihn um Wein bittet? Nichts. Und wenn er 2 Kilo Süßigkeiten möchte? Ja, vielleicht eine Handvoll. Alles andere wäre schädlich für ihn. Und so handelt der himmlische Vater mit uns. Er wird uns nicht alles geben, worum wir ihn bitten. Und vielleicht auch nicht immer sofort. Nicht alles, was wir uns wünschen, ist auch immer gut für uns. Aber Gott erhört unsere Gebete immer zu unserem Besten. Er wird uns nur Gutes geben. Er wird uns immer das geben, was für uns in der jeweiligen Situation am besten ist. Und jetzt könnte der Text zu Ende sein. Aber da kommt noch der Höhepunkt. Gott, der Vater, liebt uns so sehr, dass er uns nur das Allerbeste, das Höchste und das Herrlichste geben will. Und darum will er von uns gebeten sein. Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also jetzt wendet der Herr Jesus das Gleichnis auf den himmlischen Vater an. Was ist das Höchste und Beste, was der Vater uns geben möchte? Es ist der Heilige Geist. Es ist der Geist Gottes. Ja, Gott möchte sich selbst geben. Und warum kommt jetzt der Herr Jesus hier von allgemeinen Bitten auf den Heiligen Geist? Warum brauchen wir den Heiligen Geist mehr als alles andere? Warum dürfen und sollen wir um ihn bitten? Ich finde das so atemberaubend hier, mit welch einfachen Worten der Herr Jesus hier unser Grundproblem beschreibt, weshalb wir Gottes Geist brauchen. Herr Jesus sagt, der Grund, weshalb ihr den Heiligen Geist braucht, ist, weil ihr böse seid. Nicht, weil ihr manchmal böse handelt oder Verkehrtes tut oder mal Fehler macht, aber ansonsten seid ihr ja ganz in Ordnung, habt den guten Kern, so den göttlichen Funken gewissermaßen, der ja in allen Menschen ist. Nein, das ist das humanistische Menschenbild. Nein, das Urteil Jesu ist, ihr seid böse, ihr seid verdorben von eurem ganzen Wesen her. Da gibt es keinen einzigen Bereich in euch, der vom Sündenfall nicht betroffen wäre. Ihr seid gefallene Geschöpfe. Aber das Erstaunliche ist, ihr könnt dennoch Gutes tun. Ja, wie Eltern, die ihrem Kind Gutes tun. Denn der im Kern seines Wesens böse Mensch, der tut nicht nur Böses, sondern auch Gutes. Sonst hätte sich die Menschheit sicherlich schon längst vernichtet. Warum? Der Mensch hat noch ein Grundwissen darüber, was gut und böse ist. Ja, das ist sein Gewissen. Und mit diesen wenigen Worten hat der Herr Jesus das Menschenbild der Bibel auf den Punkt gebracht. Das ist das Grundproblem des Menschen. Das Wesen des Bösen, das in uns ist, die Sünde, das Sündenproblem. Und nun zieht der Herr Jesus daraus den Schluss auf Gott. Wenn ihr als böse Menschen euren Kindern Gutes tun könnt, was meint ihr, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch Gutes tun? Und da sind wir jetzt bei der höchsten Gabe Gottes, die er für uns bereithält, den Heiligen Geist. Warum sollen wir um den Heiligen Geist bitten? Haben wir als Gläubige, die wir Kinder Gottes sind, den Heiligen Geist nicht bereits empfangen? Richtig. Der Heilige Geist ist das Kennzeichen dafür, dass ich Gottes Kind bin. Er gibt mir die innere Gewissheit, dass Gott mich als sein Kind angenommen hat. Habe ich den Heiligen Geist nicht, dann weiß ich nicht, ob ich Gottes Kind bin. Und wenn ich kein Kind Gottes bin, dann habe ich den Heiligen Geist auch nicht. Ich Ich möchte dich fragen, wohnt Jesus in deinem Herzen? Kannst du diese Frage mit einem einfachen Ja beantworten? Oder machst du irgendwelche Erklärungen oder Relativierung? Ja, weiß nicht so genau, vielleicht, manchmal, aber nicht immer. Dann darfst du darum beten. Dann darfst du sagen, lieber Gott, ich möchte so gerne dein Kind sein. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber bitte schenk's mir. Danke, Amen. Dann hast du Gott um den Heiligen Geist gebeten. Dieses Gebet wird Gott zu 100% erhören. Er wird dir den Glauben an Jesus schenken, der dich errettet und zu seinem Kind macht. Wenn du aber schon an Jesus glaubst, wenn du schon Gottes Kind bist, brauchst du nicht um den Empfang des Heiligen Geistes zu beten. Aber da ist noch das Problem des Bösen. Ist das schon weg? Nein, denn du steckst immer noch in dem menschlichen Gewand, was im Kern böse und verdorben ist. Aber gleichzeitig bist du schon eine neue Schöpfung. Der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen und er ist stärker als alle Macht des Bösen, die immer noch in der menschlichen Natur leider vorhanden ist. Und dann darfst du um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass Jesus durch deinen Heiligen Geist in mir wohnt. Er ist stärker als alle Macht des Bösen. Er ist stärker auch als meine eigenen verkehrten Bestrebungen, die immer noch in meiner menschlichen Natur wirksam sind. Bitte erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist, dass er mein ganzes Leben erfüllt und durchdringt. Lass mein Leben zu deiner Ehre gelebt sein. Das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sprechen wir solche Bitten vor Gott aus, dann sind wir wieder beim Vater unser. Erlöse uns von dem Bösen. Deshalb brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Diese Bitte wird Gott auch zu 100% erhören. Jesus selbst ist die höchste Gabe Gottes. Gott will, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und darum lasst uns den Vater bitten um die Gabe aller Gaben, dass Jesus in uns wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist für unser Sündenproblem, dass du es vollkommen gelöst hast. Am Kreuz von Golgatha, dass wir das glauben dürfen, durch den Glauben an dich, Gottes Kinder sind. Herr, wir bitten dich, lehre uns beten, wie du uns gelehrt hast in deinem Wort, dass wir das bitten und so bitten, dass der Vater uns alles erdenklich Gute geben kann. Schenk uns den Glauben und das Vertrauen dazu. Und ich bitte dich, wohne du durch den Heiligen Geist in unser aller Herzen, dass wir zu deiner Ehre leben. Amen.